Bürgerfunkstudio der VHS aus Rheinberg in der Moderation Karl-Heinz Kamps. Diese Sendung gehört zu der Sendereihe Ortsgespräche der VHS aus Rheinberg und wurde erstellt in Verbindung mit der Bürgerinitiative Salzbergbau geschädigt am Niederrhein. Nähere Informationen zur Sendung finden Sie unter www.salzbergbaugeschädigte.de. Dies ist keine Live-Sendung. Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, ich darf Sie heute wieder begrüßen zu einer Radiosendung mit sehr wichtigen Informationen zum Sachstand bei der Salzabbauerweiterung und dem Planfeststellungsverfahren. Heute bin ich zu einem Interview eingeladen mit dem Vorsitzenden Thorsten Schäfer von der Bürgerinitiative der Salzbergbaugeschädigten. Herr Thorsten Schäfer berichtet zunächst über den Stand des geplanten erweiterten Salzbergbaus unter Bord, Alpen und Xanten und den Fortgang des laufenden Planfeststellungsverfahrens. In diesem Interview wird der Schäfer aber auch noch zu einem weiteren Schwerpunkt mit höchster Brisanz Stellung nehmen. Die Verjährung von Bergschäden und Schadensersatzansprüche nach der Änderung des Schadenshaftpflichtgesetzes im Jahre 2001 durch die Bundesrepublik Deutschland. Hier sind alle Bürger betroffen, in den alten und auch in den neuen Abbaugebieten. Leider ist das den Bürgerinnen und Bürgern im Salzabbaugebiet bisher noch nicht umfänglich bekannt. Das heißt, dass auch Sie, wenn wir über Bergschäden reden, betroffen sein können in einigen Jahren, nachdem der Salzabbau hier geendet hat, wenn Sie im alten und auch im neuen geplanten Salzabbaugebiet wohnen. Mit besonderen Folgen. Mit Folgen sogar bis hin zum Totalverlust Ihrer Immobilie, ohne dass Sie ein Anrecht auf eine Entschädigung haben. Warum und wieso, wird Herr Schäfer genau erläutern und ein Beispiel nennen. Darum habe ich zunächst noch einige grundsätzliche Informationen für Sie, damit Sie sich besser in die Problematik hineindenken können. Damit Sie die Informationen von Herrn Schäfer, die auf Fakten und Gesetze basieren und Ihr Eigentum betreffen können, besser einordnen können. Kommen wir nun zu den Vorinformationen. K&S hat die Ausdehnung des Salzabbaugebietes bei der Genehmigungsbehörde, dem Bergamt in Arnsberg, beantragt. Die Firma Kali und Salz, abgekürzt K&S, ist der heutige Besitzer des Salzbergwerkes in Bord. K&S hat das Bergwerk von der Firma Esko am Beginn des 21. Jahrhunderts übernommen. Doch bis heute ist das Salzbergwerk im Volksmund unter DSW, die Abkürzung für Deutsche Sollwerwerke, bekannt. Die Deutsche Sollwerwerke war der erste Besitzer des Salzbergwerkes in Bord und startete den Salzabbau am Anfang des 20. Jahrhunderts. Über 100 Jahre Erfahrung mit dem Salzabbau und seinen Folgen haben zu der Gründung der Bürgerinitiative der Salzbergbaugeschädigten geführt. Dass diese Gründung nicht geschehen ist, weil alle bisher geschädigten Bürger mit den Schadensregulierungen, wie immer von den Bergbaubetreibern behauptet wird, zu 99,9% zufrieden sind, liegt wohl auf der Hand. Anders wie bei der Steinkohle, wo die Schadensregulierung, sollte es Unstimmigkeiten und zu einem Streitfall kommen, von einer Schlichtungsstelle ohne einen großen finanziellen Aufwand für die betroffenen Bürger geregelt wird, ist das beim Salzbergbau ganz anders. Die Salzbergbaubetreiber gehören nicht der Schlichtungsstelle an und weigern sich auch dort bis heute beizutreten. Darum ist ein Prozess bei einem Bergschaden durch den betroffenen Bürger nicht bezahlbar und auch die Rechtsschutzversicherung zahlt nicht. Näheres zu diesem Thema finden Sie auch auf der Webseite der Bürgerinitiative www.salzbergbaugeschädigte.de. Viele Bürgerinnen und Bürger haben mit den Regulierungen von Bergschäden sehr unangenehme Erfahrungen in der Vergangenheit gemacht, in den alten Abbaugebieten, so berichtet die Bürgerinitiative. Die Erfahrungen der letzten 100 Jahre im Salzabbau hier am Niederrhein haben gezeigt, dass die ersten Bergschäden beim Salzabbau in der Regel anders wie beim Kohleabbau verlaufen. Beim Kohleabbau können Bergschäden schon nach wenigen Monaten auftreten und sind nach ca. 10 bis 20 Jahren abgeschlossen. Beim Salzabbau haben wir ganz andere Verhältnisse. Hier erreichen die Auswirkungen des Salzabbaus frühestens 30 Jahre nach dem Abbau erst die Erdoberfläche und es bildet sich der sogenannte Senkungsdruck. Über viele Jahre senkt sich Ihre Immobilie bis zu 5 Meter in die Tiefe. Langsam und manchmal unbemerkt, bis sich die ersten Schäden an der Infrastruktur und den Gebäuden zeigen. Dieses Absenken verursacht dann die Bergschäden an der Infrastruktur und den Gebäuden im Bereich des Salzabbaus und nimmt an Massivität zu. Es zeigt sich, so die Erfahrung, Abwasser, Trinkwasser und Gasleitungen brechen, Verwerfungen entstehen an Straßen, Bürgersteigen und Rissbildungen an den Häusern. Kirchen in Büderich, Menzeln und neuerdings auch in Birten zeigen gravierende Schäden. Selbst die Deiche, die uns vor dem Hochwasser schützen sollen, werden stark betroffen. Und durch das Absinken der Erdoberfläche befinden wir uns in einer Wasserfalle, wenn der Deich bricht oder hinterflutet wird. Wir leben in einer Badewanne. In einer Badewanne ohne Abfluss. Läuft diese Badewanne voll, sagen Experten, ist ein Abpumpen des Wassers nicht mehr möglich. Unsere Häuser versinken für immer in den Fluten und im Grundwasser. Doch kommen wir zurück zu den Gebäudeschäden durch den unterirdischen Salzabbau. Diese Schäden können so groß sein, dass selbst ein Haus und ein Bauernhof so stark in Bord betroffen war, dass diese abgerissen werden mussten. Und das ca. 60 Jahre nach dem Ende des Salzabbaus im Einflussbereich der Bergbausenkung. Experten sagen, sogar bis zu 200 Jahre können an den Gebäuden und der Infrastruktur Bergschäden im Abbaugebiet des Salzbergwerkes auftreten. Schauen Sie sich die prognostizierten Senkungskarten für das neue Abbaugebiet auf der Webseite der Bürgerinitiative an und Sie werden Ihre Immobilie einordnen können. Schätzen Sie selber anhand der Senkungskarten Ihre Bergschadenslage ab. Hierzu benötigt man kein Fachwissen. Der klare Menschenverstand reicht aus. Die gesetzliche Schadenshaftpflicht hat sich 2002 geändert. Die Schadenshaftpflicht endet für alle Gewerke nach 30 Jahren. Nochmals zur Erinnerung. Bergsenkungen und Bergschäden im Salzabbaugebiet machen sich aber erst, so zeigt die Erfahrung, frühestens nach 30 Jahren nach dem Salzabbau bemerkbar. Dann treten in der Regel noch keine Schäden auf. Die relevanten Bergschäden treten erst, wie in Bord, fast 60 Jahre nach dem Ende des Salzabbaus auf. Nochmal, seit 2002 gibt es ein neues Schadenshaftpflichtgesetz in Deutschland. Nach 30 Jahren ist Schluss. Der Bürger steht, wenn er Pech hat, nach 30 Jahren vor den Trümmern seines Hauses. Ich frage mich, wie geht es bei diesen Aussichten einem Häuslerbauer und Hausbesitzer im Bereich von Alpen, Birten, Bord und Wallach, Büderich, Gindrich, Menzel und Xanten? Er wird sich fragen, was ist nun, 30 Jahre nach dem Salzabbau unter meinem Grundstück, wenn mein Haus durch die Bergschäden beschädigt oder zerstört wird? Wer zahlt dann? Was ist meine Immobilie noch wert im neuen Salzabbaugebiet und man unter meinem Haus Salz abgebaut hat? Gleich erfahren Sie mehr zu diesem brisanten Thema. Bleiben Sie dran. Übrigens, nochmal, viele Informationen gibt es auch unter www.salzbergbaugeschädigte.de. Nach der nächsten Musik erfahren Sie den neuesten Sachstand und den über 2000 Einwendungen der betroffenen Bürgerinnen und Bürger. Und auch vielleicht zu Ihren Einwendungen, die Sie zum Planfeststellungsverfahren an das Bergamt in Arnsberg als Genehmigungsbehörde für den erweiterten Salzabbau gesendet haben. Bleiben Sie dran, es wird interessant. Guten Abend, Herr Schäfer. Nun sind wir gespannt, was es Neues gibt und wie der derzeitige Sachstand bei dem Planfeststellungsverfahren ist.
Ja, guten Abend, Herr Kamps. Ja, im Planfeststellungsverfahren gibt es einige Neuigkeiten. Ich war unter anderem Anfang März im Unterausschuss Bergbausicherheit im Landtag, wo der Sachstandsbericht zum Planfeststellungsverfahren vorgestellt wurde. Und dieses Planfeststellungsverfahren bezieht sich ja auf die Erweiterungspläne der K&S, der Kali und Salz, die ja in Xanten oder Gebiete in Xanten und Gebiete in Alpen und Rheinberg, Bord, Wallach neu erschließen wollen und dafür ein Planfeststellungsverfahren jetzt eröffnet haben. Dazu gibt es jetzt einige neue Informationen. Und zwar hat die Bezirksregierung die Eingaben, die dort eingegangen sind, das sind insgesamt gut 2000 Einwendungen, digitalisiert und anonymisiert. Und diese Anonymisierung und Digitalisierung ist jetzt abgeschlossen. Ebenfalls sind die Argumente in den Stellungnahmen der Träger öffentlicher Belange, also die Behörden, Kommunen, Verbände, ausgewertet worden und zu aggregierten Sachargumenten zusammengefasst worden. Das heißt, man hat da jetzt die Vorarbeit getan, um weiter zu arbeiten. Und jetzt geht es halt in der Form weiter, dass jetzt der Vorhabenträger, der Vorhabenträger ist in dem Zusammenhang die K&S, jetzt in die Bearbeitung dieser Einwendungen eingeht.
Sie haben also gerade über die Einwendungen gesprochen, die hier die Bürgerinnen und Bürger gemacht haben, als sie aufgerufen worden sind zum Planfeststellungsverfahren, also zu den Unterlagen, die damals ausgelegen haben, zum Beispiel auch in der Stadt Rheinberg, in der Stadt Xanten und so weiter, die da ihre Einwendungen geschrieben haben. Die meinen Sie, ja?
Genau, die Einwendungen, die jetzt nur abgegeben wurden, sind wie gesagt diese 2000 Einwendungen abgegeben worden und ja, jetzt sind sie ausgewertet worden und jetzt geht es halt in die nächste Phase. Ja, die Antragstellerin bzw. die K&S wird jetzt die Erwiderung auf die Einwendungen und die aggregierten Sachargumente in einer vergleichenden Gegenüberstellung formulieren und der Bezirksregierung dann wieder vorlegen. Zum Zeitpunkt, wann das passiert, konnte allerdings noch keine Aussage getroffen werden. Die Bergbehörde wird dann im Planfeststellungsverfahren das Vorhaben so weiter fortführen, dass es dann zu einer sogenannten Online-Konsultation kommen wird. Das ist also entgegen dieser bekannten Art des Erörterungstermins, den es sonst immer gab, in Sälen oder in großen Zelten, soll das diesmal online durchgeführt werden, was natürlich nicht auf Zustimmung unbedingt der Bürgerinitiative stößt, weil das dazu führt, dass natürlich viele Argumente nicht kontrovers diskutiert werden.
Herr Schäfer, Sie sprachen von Online-Konsultationen. Ich kann mir das gar nicht so recht vorstellen.
Sind da jetzt 2000 Leute parallel geschaltet im Internet, die da jetzt durcheinander quasseln, sage ich jetzt mal? Oder wie soll das gehen? Oder wird jeder einzeln angesprochen? Wie kann man das sich vorstellen?
Also es soll so sein, dass erstmal die Behörde, also in dem Fall die Bezirksregierung, alle Einwender kontaktieren wird, also individuell benachrichtigen wird und dann auch über diese Modalitäten der Online-Konsultation informieren werden. Es ist geplant, dass diese Online-Konsultation im Jahresjahr noch durchgeführt wird, aber man konnte aufgrund dieser hohen Anzahl der Einwendungen jetzt über die erforderliche Bearbeitungszeit leider noch keine Angaben machen und somit ist noch nicht ganz klar, wann es stattfindet. Vom Prozedere her ist es so, dass es wirklich so sein wird, dass man online Argumente einreichen kann und diese dann auf einer Plattform zur Verfügung gestellt werden. Also es wird keine Videokonferenz geben in der Form, sondern es ist ein Online-Verfahren, wo halt Argumente und Gegenargumente sozusagen ausgetauscht werden sollen.
Das heißt also, man muss sich darauf vorbereiten, dass man eventuell nochmal schriftlich zu den Sachen, die man bisher auch schon mal abgeschickt hat, dazu nochmal Stellung nimmt.
Ja, genau. Also das ist das, was bei der Online-Konsultation passieren soll. Die Bezirksregierung spricht halt darüber, dass sie eigentlich nur Vorteile in dieser Online-Konsultation sieht. Das ist nicht unbedingt das, was wir sehen als Bürgerinitiative. Es wird gesagt, dass die Vorteile einer Online-Konsultation darin liegen, dass in der zeitlichen und örtlichen Flexibilität der Betroffenen das halt liegt, weil man hat halt viele Arbeitnehmer, die nicht unbedingt zu diesen öffentlichen Veranstaltungen kommen können und dass man das letztendlich hier in einem Zeitrahmen von bis zu 4 Wochen plant. Und zu einer Online-Konsultation wird auch immer ein entsprechendes Protokoll zur Verfügung stehen, was dann jedem Einwender dann auch zur Verfügung gestellt wird.
Natürlich sehe ich das ziemlich schwierig. Ich denke mal, ältere Leute haben da doch Riesenprobleme. Wenn man jetzt online etwas machen will, die haben zum Teil noch nicht mal Internet. Und ja, wie sollen diese Leute das machen?
Das sehen wir auch als großes Problem an. Deswegen, unserer Ansicht nach, wäre es vielleicht das Beste, wenn man das in einer Art hybriden System macht. Das heißt, einerseits online, auch andererseits aber trotzdem diese öffentliche Veranstaltung durchführt, damit man halt gerade den älteren Mitbürgern die Gelegenheit gibt, auch ihre Einwendungen und Einsprüche dann entsprechend zu artikulieren.
Ja, das sehe ich natürlich auch so ein bisschen als sehr schwierig an. Auf der anderen Seite, gibt es überhaupt schon Informationen, wie man überhaupt diese ganze Geschichte direkt noch durchführen möchte? Ich kann mir da jetzt gar keinen Reim drauf machen. Wird das irgendwo jetzt über Internet in einem Fragebogen gemacht oder wie wird das gemacht?
Darüber kann ich jetzt auch noch nicht viel sagen, weil ich das noch nicht hundertprozentig weiß. Es ist aber aus dem, was ich bisher erfahren habe, so, dass halt den entsprechenden Einwendern ja ihre Sachargumente und Gegenargumente präsentiert werden. Das heißt, jeder, der jetzt einen Einwand gemacht hat, zum Beispiel zu sagen, ich befürchte das, wird auf diese Einwendung eine Antwort erhalten. Und zu dieser Antwort vom Vorhabenträger, also von der K&S, kann der dann Stellung nehmen. Und das ist das, was halt in diesem Online-Verfahren so passieren soll. Das ist das, was mir bekannt ist dazu.
Das heißt, die werden also im Prinzip sehr einseitige Meinungen weitergegeben. Denn jeder kann doch gar nicht wissen. Ich meine, wenn jetzt K&S sagt, das ist nicht so, wie soll ich jetzt darauf antworten? Kann ich sagen, ja, das ist wohl so, weil ich das so meine? Oder wie soll ich darauf antworten? In einer großen Diskussion, bei einer Erörterung, da höre ich verschiedene Meinungen. Da gibt es eine große Meinungsvielfalt, aber diese Meinungsvielfalt, die gibt es hier einfach nicht. Hier sitze ich ganz alleine vor einem Zettel, vor irgendeinem Schriftstück, wo mir gesagt wird, ja, das, was du da eingewendet hast, das kommt nicht zum Tragen. Ja, ich kann es gar nicht nachprüfen.
Ja, also das ist grundsätzlich ja das Problem für die breite Bevölkerung, dass da natürlich die Erfahrung im bestimmten Bereichen nicht vorhanden ist. Und deswegen ist natürlich es umso schwieriger für jeden Einzelnen darauf eine fundierte Antwort zu geben, weil er halt einfach diese Hintergrundinformationen nicht hat. Wir als Bürgerinitiative werden natürlich versuchen, so viel wie möglich Hilfestellungen zu geben. Wie die genau aussehen werden, kann ich jetzt auch noch nicht sagen, weil da müssen wir noch ein bisschen unsere Köpfe mal zusammenstecken. Wir haben aber auch bereits in der Vergangenheit über unsere Fachleute immer wieder fundierte Informationen bekommen und wir denken, dass wir da auf jeden Fall auch was bereitstellen können. Wir wissen aber nicht, wie natürlich die Antworten der K&S aussehen wird. Das müssen wir auch erst abwarten.
Ja, da kommt mir gerade so ein Gedanke, Grundwasser, Vorflutstörung und so weiter. Wir haben ja hier bei uns durch die Absenkung, die wir jetzt ja schon in den alten Bergbaugebieten haben, immer wieder das Problem, dass das Grundwasser ansteigt und das muss von der Linek wieder niedergehalten werden. Das heißt, es wird also auf Dauer abgepumpt. Das kann doch alles nicht richtig sein. Wie soll ich auf so eine Frage antworten? Hätten Sie da eine Antwort drauf?
Ja, es ist ja erstmal grundsätzlich gut, dass die Linek das Grundwasser abpumpt, denn sonst würden wir schon in unseren Gebieten volllaufen. Und deswegen ist es natürlich eine wichtige Aufgabe der Linek, die Aufgabe auch gut erfüllt. Das Problem ist nur, es kommen natürlich neue Gebiete dazu. Wir pumpen immer mehr Grundwasser ab. Wir pumpen gutes Grundwasser ab. Wir pumpen Wasser ab, was wirklich dringend benötigt wird. Wir haben in den letzten Jahren immer trockenere Sommer gehabt und das Grundwasser geht uns flöten. Und das ist natürlich so eine Sache. Darauf kann man natürlich auch als Bürger eingehen und argumentieren, dass man mit dieser Art und Weise natürlich nicht zufrieden ist, dass man da Lösungen auch finden muss, um dieses Grundwasser weiterhin auch nutzbar zu machen.
Ja, das sind also sehr viele Fragen, die sich hier mir auftun. Auf der anderen Seite habe ich natürlich auch viele Leute, die beklagen sich über Bergschäden. Gut, Risse im Haus. Was wird gemacht? In vielen Fällen ist es so, dass man gesagt bekommt, ja, Risse im Haus können aber auch dadurch entstehen, dass zum Beispiel beim Bauen der Häuser irgendwann mal Fehler gemacht worden sind. Was kann ich da tun? Ich kann jetzt schreiben, ja gut, ich habe Angst davor, dass mein Haus irgendwann zusammenbricht, weil unter mir da plötzlich der Boden anfängt, sich zu senken. Aber eine andere Möglichkeit habe ich doch nicht. Was soll ich da machen?
Ja, man kann das Argument ja zwar bringen, aber man muss ganz ehrlich da auch sagen, dass das häufig abgelehnt wird, diese Argumentation aufgrund der Tatsache, dass es ein Bergrecht gibt und in diesem Bergrecht definiert ist, also wie Bergschadensregulierungen wirklich durchgeführt werden müssen und dort geregelt. Das heißt, es wird schwierig sein, dort ja gegen dieses Bergrecht irgendwas unternehmen zu können, beziehungsweise gegen diese Argumentation aus dem Bergrecht.
Ja, die Frage beim Bergrecht ist ja nun auf der einen Seite, ich meine, das wissen wir ja nun auch, Bergrecht steht über das Grundgesetz und da gibt es sicherlich viele verschiedene Dinge, die man da beachten muss. Auf der anderen Seite, das Bergrecht sagt nur, dass derjenige, der den Schaden verursacht, diesen auch zu ersetzen hat. Heute war ja nun gerade mal eine kleine Diskussion hier bei uns und ich nehme das einfach mal so als kleinen Slapstick hin. Hier hat jemand darüber geklagt, dass man plötzlich Risse in seinem Haus festgestellt hat im Keller. Und die Risse mittlerweile so weit sind, dass da Spitzmäuse sich im Keller breit machen. Der Eigentümer wollte nun die Spitzmäuse bekämpfen. Er darf sie aber nicht bekämpfen, weil Spitzmäuse gesetzlich geschützt sind. Der Bergbaubetreiber sagt aber erstmal, das ist nochmal kein Bergschaden, er wartet erstmal auch ab. Also, in 20 Jahren werden die Spitzmäuse immer noch da sein, wahrscheinlich. Die Risse werden immer noch größer werden. Aber eine Entscheidung wird es niemals geben und wir haben dann als Geschädigter im Bergbau damit zu kämpfen. Das kann doch nicht richtig sein, oder?
Ja, richtig kann das nicht sein. Das Problem ist aber, dass der Bergbaubetreiber sich im Recht wähnt, weil er kann ja sagen, als vermeintlicher Verursacher, die Bergschäden, es sind keine Bergschäden, es sind Schäden aufgrund anderer Ursachen. So steht es ja im Berggesetz auch drin. Das ist ja das Problem. Also im Bergrecht steht ja wirklich drin, dass Bergschäden werden vermutet, solange nicht anderweitige Gründe dafür sprechen, dass es kein Bergschaden ist. Und darauf bezieht sich halt immer der Bergbaubetreiber oder häufig.
Also der Bergbaubetreiber beruft sich im Prinzip darauf, dass er, wenn eine Bergschadensvermutung da sind, wird er wahrscheinlich zahlen. Aber er sagt auch, ich zahle höchstens ein Drittel. Und der Rest kann natürlich so kommen durch andere Arten der Bergsenkungen, die sich hier hervortun, wie auch immer, Untergrund oder eben halt schlechte Bausubstanz. Und das muss ich dann beweisen und dann wird es teuer, oder?
Ja, das haben ja schon einige versucht. Und aktuell versucht es ja auch die katholische Kirche in Alpen mit ihren Schäden an der Kirche in Büderich und Menzeln. Das Verfahren, und man kann ja wirklich mal darüber sprechen, das Verfahren läuft jetzt schon, ja, wie lange läuft es jetzt eigentlich schon? 5, 6 Jahre? Das ist also wirklich eine Verfahrensdauer, in der mein Haus ja weiterhin weitere Risse bekommt und es weitere Schädigungen gibt. Ich muss teilweise ja dann schon selber von mir aus flicken, um die Schäden etwas im Rahmen zu halten. Und das sind halt auch diese Probleme dabei. Also man hat diese ewig langen Gerichtsverfahren, und wenn man in einem Verfahren vielleicht sogar mal in erster Instanz gewonnen haben sollte, dann wird Revision eingelegt und man geht in die nächste Instanz. Es dauert nochmal einige Jahre und die Kosten sind natürlich auch immens. Die gehen schnell ins Fünfstellige.
Da Sie ja jetzt im Moment auch im Unterausschuss Bergbausicherheit vertreten sind, wird auch darüber dort gesprochen, über solche Sachen, gerade im Bergrecht. Ich meine, wir haben jetzt eine neue Landesregierung, die etwas anders gestrickt ist, wie sie vorher war. Und nimmt man da jetzt auch Rücksicht drauf? Tut man da irgendwas? Haben Sie da was gehört?
Also es gibt ja die Initiative von der aktuellen Bundesregierung. Man hat ja auch in dem Koalitionsvertrag definiert, dass man das Bergrecht reformieren möchte. Und dazu wird jetzt aktuell zum Beispiel vom Unterausschuss auch angefragt, welche Forderungen letztendlich die einzelnen Bürgerinitiativen haben. Und diese Stellungnahmen haben wir auch dort abgegeben. Wir haben also ein gut 30-Punkte-Dokument dort eingereicht, was wir alles sehen als Verbesserungen für das aktuelle Bergrecht. Unter anderem natürlich das Thema der Verjährungsfristen, weil das ist für die Leute, die es nicht wissen, ein sehr wichtiger Punkt. Sämtliche Schäden, die es gibt, also es ist wichtig für unsere Zuhörer, dass mit dem Gesetz zur Modernisierung des Schuldrechts, das war am 26.11.2001 und mit Wirkung vom 01.01.2002, die gesetzlichen Verjährungsfristen in der Form geändert wurden, dass alle Bergschäden, die sozusagen auftreten, durch eine Ursache des Bergbaus ab 2002, also da, wo der Bergbau 2002 gestartet hat, die sind nach 30 Jahren verjährt. Alles, was vor dem 01.01.2002 halt abgebaut wurde, dort gibt es keine 30-jährige Verjährungsfrist. Und das ist generell ein Problem, dass diese Änderung jetzt existiert. Und das ist natürlich eine unserer wesentlichen Forderungen, dass man dort die Verjährungsfristen ändert, dass man auch bei diesen Tatsachen, dass der Abbau ja zu Auswirkungen von bis zu 200 Jahren führt, auch dafür dann auch noch Entschädigungen fordern kann.
Das heißt also, der Salzbergbau ist ja ganz klar benachteiligt. Die Schäden beim Salzbergbau treten meistens erst nach 40, 50 oder 60 Jahren auf. Das zeigt die Erfahrung der letzten 100 Jahre, die wir hier hatten. Und insofern ist es das eine ganz, ganz wichtige Sache, die Sie hier gerade betreuen. Ja, man kann einfach nur sagen, hoffentlich geht das alles so durch, denn es kann nicht sein, dass nach 30 Jahren plötzlich einem auf gut Deutsch gesagt die Hütte unter dem Hintern zusammenbricht und kein Mensch bezahlt die Schäden. Das kann es also nicht sein. Und wenn das die Gesetzeslage so hergibt, ja, werden es dann die Bürgerinnen und Bürger hinnehmen müssen. Das ist natürlich keine schöne Geschichte, die sicherlich den Bürgerinnen und Bürgern ganz fiese auf die Füße fallen wird.
Ja, da sprechen Sie was Wichtiges an. Also wenn wir jetzt zum Beispiel nach Wallach gucken, da haben wir nämlich aktuell sehr, sehr viele Fälle. Und in Wallach wurde vor weit mehr als 40 Jahren abgebaut. Das heißt, dort nach neuem Recht wäre alles verjährt. Und die ganzen Schäden, die jetzt auftreten, könnten nicht mehr rechtlich irgendwie in irgendeiner Art reguliert werden.
Ja, da haben wir natürlich ein riesengroßes Problem. Und hier kann man einfach nur sagen, Leute, beschwert euch. Und wenn ihr die Informationen kommt zum Planfeststellungsverfahren, denkt an eure Häuser, denkt an eure Kinder und denkt daran, was in Zukunft geschehen wird. Ja, ich kann an dieser Stelle nur sagen, das waren sicherlich sehr interessante Informationen von Herrn Schäfer. Ich wünsche hier der Bürgerinitiative alles, alles Gute und ich hoffe einfach mal, dass wir hier noch viele Sachen geregelt kriegen, damit diese Ungerechtigkeiten zumindest aus dem Bergrecht aufgehoben werden. Danke für das Interview.
Ja, vielen Dank, Herr Kamps.
Nun geht auch diese Sendung zu Ende. Sollten Sie weitere Fragen zur Bürgerinitiative der Salzbergbaugeschädigten haben oder benötigen Sie mehr Informationen bei Fragen zu Bergbauschäden und deren Meldungen und möchten Sie diese Sendung nochmal als Podcast anhören, so finden Sie diese auf der Homepage der Bürgerinitiative Salzbergbaugeschädigte unter www.salzbergbaugeschädigte.de. Nun zum Schluss noch eine Bitte der Bürgerinitiative. Bitte senden Sie uns auch eine Information, wenn Sie Probleme mit Bergschäden oder auch nur die Vermutung haben, dass Ihr Eigentum von Bergschäden betroffen ist. Auch gemeldete Schäden, Begebenheiten und Reaktionen der Bergwerksbetreiber auf ihre Schadensmeldung in der Vergangenheit sind für uns von großem Interesse. Wir benötigen diese Informationen, um auch weiterhin beweisen zu können, dass, und ich bezeichne es mal als Märchen, dass 99,9% aller Bergschadensfälle zur vollsten Zufriedenheit der betroffenen Bürger gelöst worden sind. Die an uns gemeldeten Bergschäden und die damit verbundenen Probleme sprechen eine ganz andere Sprache. Bedenken Sie, nur mit Fakten können wir gemeinsam bei der Politik in unserem Land den nötigen Druck aufbauen, um zu einer gerechten Schadensbewertung und Schadensregulierung zu kommen. Das Stichwort ist hier Schlichtungsstelle. An dieser Stelle danke, dass Sie zugehört haben. Ich hoffe, Sie haben etwas mitnehmen können von den Informationen aus dieser Sendung. Bitte bleiben Sie gesund, dann hören wir uns wieder, immer zur selben Zeit, an jedem zweiten Freitag im Monat um 20.04 Uhr im Bürgerfunk auf Radio KW. Tschüsskes und auf Wiederhören.